Hallo Bettina.
Hallo Michael.
Wir sind nicht weit weg voneinander. Du bist im hohen Norden in Hamburg. Bist du gerade in Hamburg oder bist du noch irgendwo unterwegs?
Nein, ich bin in Hamburg. Ich wohne aber in Harburg. Also es gibt Hamburger, die das schon nicht mehr als Hamburg bezeichnen, aber wir gehören dazu.
Du hast ein bisschen Wuppertal groß geworden. Du bist jetzt eine der bekanntesten Norddeutschen eigentlich. Wie viel Wuppertalerin ist noch in dir?
Ach, eine ganze Menge. Das merke ich vor allen Dingen immer, wenn ich zu Hause, ne, wenn ich in meiner Heimat bin. Da bin ich ja regelmäßig. Meine Schwester lebt dann noch, meine Nichte mit ihrer Familie, eine sehr gute Freundin von mir. Und sobald ich in Wuppertal bin, verfalle ich so ein bisschen in den Slang. Das merke ich immer. Schon so nach einer halben Stunde. So ein bisschen, die reden jetzt auch nicht alle total breit wuppertalerisch, meine Familie, aber so ein bisschen. Und das merke ich dann gleich. Aber sonst, ich glaube, von meinem Naturell bin ich einfach aus Nordrhein-Westfalen. Das kann ich nicht verleugnen. Ich bin fröhlich, bin sehr direkt, bin auch ein bisschen laut manchmal. Also das steckt, glaube ich, so in mir drin.
Aber die Norddeutschen, gerade die Hamburger, die mögen dich, die lieben dich. Wie hast du die Herzen der Norddeutschen denn erobert?
Das weiß ich nicht, das kam irgendwie so. Also viele denken ja, ich bin Norddeutsche. Das hat sich so im Laufe der 30 Jahre, die ich jetzt mittlerweile hier bin, hat sich das wahrscheinlich so angeglichen. Aber ich könnte es mir auch so erklären, dass weil Norddeutsche ja etwas zurückhaltender sind, dass die genau das gut finden. Dass ich so auf sie zugehe und dass ich offen bin und nicht so lange Schlenker mache und nicht ewig brauche, bis ich mit jemandem warm bin. Vielleicht mögen die genau das.
Du bist ja im Campingwagen zu Hause.
Naja, zu Hause ist mein zweites Zuhause.
Ich hab gestern Abend, als ich in einem der schlechtesten Hotels Hamburgs nicht schlafen konnte, weil neben mir eine Schulklasse ihren Abschluss gefeiert hat, habe ich ein paar Folgen Tietjen Camp geguckt und hab herrlich gelacht über die Folge mit Hinak Schönemann.
Ja, das war gut.
Das war wirklich großartig. Und da habe ich das erste Mal richtig gesehen, weil der Hinak ist ja auch ein sehr norddeutscher Typ.
Ja, sehr.
Da habe ich gesehen, guck mal, da ist doch tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen rheinländische Seele, aber ein bisschen nordrhein-westfälische Seele vorhanden, weil das war schon zu merken, dass das ein Unterschied ist zu Norddeutschland.
Woran hast du das gemerkt?
Der Hinak ist ja manchmal ein bisschen wortkarg und da hat man zwischendurch dann mal bei dir in den Augen gesehen, kommt da noch was oder kommt da nichts mehr? Weil du bist ja nicht so wortkarg.
Aber das mag ich an dem ja so. Den liebe ich über alles, den Hinak Schönemann, weil der hat so einen total trockenen, zurückhaltenden Humor und haut dann so Sachen raus, über die ich mich wirklich totlachen könnte. Also über die Würmer zum Beispiel. Er hatte doch mal so einen Laden gehabt. Also genau. Dazu gab es ja gar nicht. Der heißt ein Angelgeschäft. Das heißen sollte, ich habe Würmer. Da könnte ich mich eine halbe Stunde drüber totlachen. Und dann fand ich auch, wie er so, wenn er so einen Lachkampf kriegt, wie wir da mit dem Fleisch, wir haben doch da gegrillt. Das wurde nicht gar. Also ich glaube, wir ergänzen uns gut, weil ich eben so ganz anders bin als er. Wir finden uns gegenseitig faszinierend. Übrigens hat der mir vor gar nicht langer Zeit erzählt, er hat sich anstecken lassen und hat sich ein Auto gekauft, das er jetzt selber ausbaut, weil er auch campen will.
Hast du tatsächlich Missionarsarbeit geleistet?
Naja, das Liebste ist mir immer, wenn ich Leute mitnehme, die sowas eigentlich gar nicht mögen und die dann das so gut finden, dass sie sagen, ach, das probiere ich auch mal aus.
Jetzt gab es eine Stelle gerade in der Folge, da habt ihr deinen Mann angerufen, der jetzt nicht ganz so begeistert davon war. Und da habe ich dann auch gehört, ach, es ist tatsächlich euer Camper, mit dem ihr da unterwegs seid. Und dein Mann sagte ganz trocken, es war mir schon nicht recht, dass ihr überhaupt ins Fernsehen kommt. Das war für mich so das Zeichen, Bettina Tietjen ist 100% Bettina Tietjen im Fernsehen, da ist gar nichts gespielt.
Nein, also ich würde doch niemals behaupten, das ist mein eigenes Auto, wenn es das nicht wäre. Das finde ich total unredlich, also unaufrichtig, würde ich nie machen. Ich hatte ja die Wahl, also wir haben ja überlegt, nehmen wir ein gemietetes Auto oder nehme ich das eigene. Und mein Mann war da ja nicht so begeistert von, weil der Wagen ja auch sehr alt ist, der ist ja über 22 Jahre alt jetzt und er hat den selbst ausgebaut. Also ist sein Augapfel, er hütet dieses Auto wie seinen Augapfel und deswegen war er erst so ein bisschen skeptisch, ob wir das machen sollen. Und dann habe ich aber gesagt, also mit der Produktionsfirma zusammen überlegt, es ist natürlich viel schöner und viel persönlicher, wenn das mein Auto ist, als wenn ich irgendein anonymes Wohnmobil miete. So kann ich ja viel besser zeigen, so genauso machen wir Urlaub, so schlafen wir. Ne? Also das ist alles eins zu eins. Ich habe das auch gar nicht, wenn ich damit losfahre und drehe, überhaupt nicht das Gefühl, dass das Arbeit ist. Ich habe das Gefühl, ich mache einen netten Ausflug und dabei sind noch ein paar Kameras dabei.
In deinen Büchern bist du auch sehr, sehr persönlich. Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, das ist dann doch privat, da erzähle ich nicht viel drüber? Ich meine, du gehst ja schon sehr in die Tiefe, ne? Die Geschichte mit deinem Vater. Das Campen ist natürlich eine sehr unterhaltsame Geschichte, aber sobald es in die Familie geht, hat man doch sicherlich rote Linien, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe nur über das, von dem ich glaube, dass es andere Menschen auch betrifft. Also dass wir eine große Schnittmenge da haben, ich und die das lesen. Ne? Also dass die auch Mehrwert davon haben. Das habe ich mit der Demenz so gemacht, was, glaube ich, sehr richtig war, weil ich bis heute ganz viele Rückmeldungen kriege. Ich habe gestern gerade eine Lesung gehabt mit meinem neuen Buch. Da kamen wieder mehrere an und haben das Demenzbuch gekauft oder haben mir erzählt, sie haben das gelesen und es hat ihnen so geholfen, sie haben es verschenkt. Und also das war, glaube ich, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Und da muss man natürlich auch was über sich erzählen und ehrlich, genauso wie beim Wohnmobil muss man ehrlich sein. Ich kann ja nicht Sachen erzählen, die gar nicht so waren. Ne? Also deswegen finde ich das Authentische extrem wichtig bei diesen Themen. Und bei jetzt zum Beispiel bei dem neuen Buch, was ich jetzt geschrieben habe, meine Tagebücher, da habe ich natürlich auch nur die Passagen ausgesucht, von denen ich glaube, dass sich andere damit identifizieren können. Also meine intimsten Geheimnisse, die gehen ja auch keinem was an, die interessieren ja auch niemanden. Es sind nur Gedanken, allgemeine Gedanken, die ich da geäußert habe und auch Dinge, die mich beschäftigt haben als junger Mensch, die mich auch heute noch interessieren und von denen ich glaube, dass sie auch andere interessieren.
Du sagst, du hast viel von deinem jungen Ich gelernt. Was hast du gelernt?
Ich habe gelernt, dass man doch mal ein bisschen reflektierter ans Leben rangehen sollte. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht als junge Frau, wie ich meine Zeit nutze, wie ich Gutes tun kann, wie ich die Chance, die mir gegeben ist, da ich ja nur einmal lebe, wie ich damit umgehe, dass ich einfach die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lasse. Und diese Gedanken habe ich mir so in meiner jetzigen Lebensphase nicht mehr so oft gemacht. Also ich lebe heute viel sorgloser in den Tag hinein, als ich das damals getan habe. Was, glaube ich, auch normal ist. Haben mir viele ja auch schon bestätigt, dass ein junger Mensch natürlich viel mehr auf der Suche noch ist, auf der Suche nach dem Ziel, nach sich selbst. Da denkt man natürlich mehr über den Sinn des Lebens nach. Aber jetzt, wenn die Strecke, die man vor sich hat, ja gar nicht mehr so lang ist, finde ich, sollte man das auf jeden Fall auch wieder tun oder immer noch tun. Und das habe ich also gelernt von der jungen Frau, die ich mal war, dass ich mehr mich frage, bin ich richtig da, wo ich bin? Geht's mir gut? Bin ich glücklich? Gibt's noch Luft nach oben in den Dingen, die ich tun möchte, die ich immer schon mal tun wollte? Und da kommen wir zu dem anderen Thema, was ich auch von der jungen Bettina gelernt habe, einfach mal ein bisschen unvernünftiger wieder sein, ein bisschen verrückt sein. Also Sachen machen, die vielleicht nicht so meinem Alter entsprechen, sondern nochmal intensiv das Leben spüren, so merken, ah ja, das habe ich noch nie gemacht, das ist toll, ich fühle mich gut dabei.
Was wäre denn so was Typisches, was Bettina Tietjen nicht machen würde, wo du deine Komfortzone verlässt?
Ja, zum Beispiel, wir mitten in der Nacht nach Paris fahren, ganz spontan irgendwie eine Reise machen irgendwo hin, wo man überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, einfach was buchen oder sich ein kleines Tattoo machen lassen oder mal einen Fallschirmsprung machen, obwohl man da Angst vor hat oder auch mal eine Nacht durchtanzen, lauter solche Sachen, wo man dann eher denkt, oh nee, komm, ist schon halb, nee, ist halb eins jetzt, nee, jetzt gehe ich lieber ins Bett, so, ne, ist vernünftiger in meinem Alter. Sowas finde ich, dass diese Gedanken sollte man sich abgewöhnen, dieses ist in meinem Alter noch, mache ich nicht mehr und sowas. Das kann ruhig abgehakt werden.
Du hast irgendwann aufgehört, Tagebuch zu schreiben, warum?
Ich habe aufgehört, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich habe ja in meinen Tagebüchern festgestellt, dass die Suche nach der großen Liebe sich wie ein roter Faden durchzieht. Ich habe mich immer nach dem richtigen Mann gesehnt. Links und rechts Leichenpflastern ihren Weg, aber der Richtige war irgendwie nie dabei. Und das war so, ich habe ganz viel, wenn ich da saß, alleine mir Gedanken darüber gemacht, eben nicht nur über das Leben im Allgemeinen, sondern auch darüber, warum ich eigentlich nicht den richtigen Mann finde. Ich wollte das gerne. Ich wollte gerne die große Liebe finden. Ich meine, wer will das nicht, ne? Und dann habe ich ihn getroffen und dann hatte ich dieses Bedürfnis, meine Gedanken einem Tagebuch mitzuteilen, plötzlich nicht mehr, weil ich ja mit ihm immer geredet habe. Also ich sage ja immer, mein Mann ist mein Mensch gewordenes Tagebuch. Mit ihm kann ich ja alles bereden, alles besprechen, natürlich auch mit meinen Kindern. Und da ist jetzt die Momente, wo ich alleine da sitze und nachdenke und unbedingt schriftlich meine Sorgen und Nöte formulieren möchte, die gibt's einfach nicht mehr.
Ziel erreicht.
Das Ziel erreicht, ja. Sie haben das Ziel erreicht.
Das war ja ein Zufall, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil du hast, sagst du, im Keller. Oh, jetzt ist hier gerade.
Ist ja richtig was los da bei dir.
Du hast gesagt, du hast im Keller plötzlich deine alten Tagebücher gefunden. Was hast du noch im Keller gefunden? Was ist das nächste Buchprojekt? Hast du noch irgendwas Spannendes gefunden?
Nicht unbedingt über das nächste Buchprojekt, aber ich habe 1 Million Sachen gefunden, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind. Also ganz, ganz viel Kinderspielzeug, unglaublich viel Aktenordner, Schulhefte, Studienunterlagen, Examensarbeiten, Kinderwagen, also ganz viel Post, ganz viel Briefe, Postkarten, Glückwunschkarten, Hochzeitsanzeigen. Also unheimlich viel Kram habe ich gefunden. Ich habe auch nichts davon weggeworfen, fast nichts, weil ich dann bei jedem, was ich in der Hand hatte, natürlich dachte, ach, das habe ich auch noch. Und was sehr interessant war, das habe ich im Buch, habe ich dann noch ins Buch integriert, war eine so eine Abschrift eines Gesprächs, die mir mal eine Freundin geschenkt hat, aus Berlin. Da haben wir waren beide auf der Suche nach einem Traummann und haben mal gesagt, wir nehmen jetzt mal unser Gespräch über Männer, nehmen wir auf. Das haben wir auf Kassette aufgenommen und haben uns wirklich bestimmt 2 Stunden lang bei Genuss von reichlich Alkohol, haben wir uns darüber ausgetauscht, wie der Traummann aussehen sollte und wie er nicht aussehen sollte, also sein sollte. Und die Abschrift dieses Gesprächs hat sie mir zur Hochzeit geschenkt. Und das war wirklich sehr interessant. Ich wusste, dass sie mir das geschenkt hatte. Ich wusste aber nicht, wo es war. Da hatte ich 20 Jahre nicht reingeguckt. Also es ist echt spannend, weil das in großen Teilen auf meinen Mann zutrifft, was da steht. Was ich mir so gedacht habe, wie der sein sollte.
Du hast es ist zufällig, dass es jetzt die Folge auch mit Hinak Schönemann war, da hast du gesagt, Geheimnis der guten Ehe ist, dass man sich Zeit füreinander nimmt und dass man viel auch miteinander bespricht. Wo nimmst du diese Zeit her? Du bist gefühlt doch irgendwie immer unterwegs. Du machst die NDR-Talkshow, du machst das Rote Sofa, du machst schreibst Bücher, du machst noch andere Sendungen. Ich glaube, das gibt auch ein Quiz im NDR, was du machst.
Nee, das mache ich nicht.
Ah, das machst du nicht mehr, okay.
Eine Kochsendung,
genau. Also du bist sehr viel unterwegs. Wie schaffst du das denn dann? Also telefoniert ihr ständig oder WhatsApp-Sprachnachrichten?
Das sieht so aus, als wäre ich so viel unterwegs. Ich bin ja, die Talkshow mache ich einmal im Monat. Da fahre ich, um 2:30 bin ich da vor Ort. Vormittags habe ich zu frei. Vorbereiten tue ich mich zu Hause. Und die Sendung, das mache ich jetzt dieses Jahr 10-mal. 10 Wochen, ne? Also nicht 10-mal. 10 Wochen, 10-mal 7 Tage. Und da fahre ich auch mittags hin und bin abends ja wieder da. Mein Mann kocht, wenn ich komme, kocht mein Mann gerade. Dann essen wir zusammen zu Abend und reden, trinken ein Glas Wein und verbringen den Abend zusammen. Also so richtig unterwegs bin ich ja jetzt bei der Campingsendung. Dann jeweils mache ich 6 Sendungen, jeweils eine Nacht. Und wenn ich jetzt Lesungen mache zum Beispiel, kommt mein Mann oft mit. Der fährt dann, weil das echt anstrengend ist, wenn man so zwei Stunden dann hinfährt, Lesungen macht, 2 Stunden und dann nochmal zurück muss im Dunkeln abends. Also da kommt er oft mit und wir übernachten dann da. Jetzt waren wir gerade in Wismar. Da haben wir in Wismar übernachtet, haben uns Wismar angeguckt, war total schön. Dann sind wir am nächsten Tag, sind wir ein bisschen rumgefahren, waren auf der Insel Pöhl, dann sind wir nach Rostock, haben uns Rostock angeguckt, dann habe ich abends die Lesung gemacht und jetzt sind wir heute wieder gemütlich zurückgefahren. Also man kann das beides ja miteinander verbinden. Also wir machen halt viel zusammen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass mein Mann ja schon sehr früh aufgehört hat zu arbeiten, weil er sich ja um die Kinder gekümmert hat. Das heißt, er hatte viel Zeit, ich hatte, wenn ich nicht gearbeitet habe, auch Zeit. Also war schon die Schnittmenge an Zeit, die wir zusammen verbracht haben, immer relativ groß. Also ich glaube, die muss man sich auch einfach nehmen, die Zeit. Es gibt natürlich viele, die fahren dann getrennt in Urlaub oder der eine macht eine Kegeltour, der andere macht, die Frau macht irgendwie Yoga-Urlaub. Ich weiß nicht, es gibt viele Paare, die verbringen sehr viel Zeit auch getrennt. Und die sind gern zusammen.
Als wir diesen Podcast hier gestartet haben, habe ich gesagt, ich mache den nur, wenn ich nur Leute interviewen darf, die ich mag und die ich schon immer mal interviewen wollte. Jetzt bist du auch eine davon. Ist das Luxus oder sagst du manchmal auch, ja, ich habe jetzt hier auch jemanden, den muss ich jetzt interviewen, eigentlich möchte ich das gar nicht so gern, interessiert mich überhaupt nicht?
Ja, das ist natürlich, ich suche mir jetzt nur bei Teaching Camp, suche ich mir die Leute aus, weil da ist es mir wichtig, dass das Leute sind, die ich ganz gut kenne, damit ich nicht bei null starten muss. Denn die Sendung ist schon sehr persönlich, man ist sehr eng und da finde ich, muss man sich kennen, sonst ist die Aufwärmphase zu lang. Aber bei allen anderen Sendungen, die ich mache, sucht das natürlich die Redaktion aus. Und da habe ich mir schon lange abgewöhnt, zu sagen, mag ich nicht, finde ich uninteressant, finde ich unsympathisch, hat nichts zu sagen. Das habe ich alles, lasse ich alles weg, habe ich früher auch mal gemacht. Hatte ich auch diese Gedanken. Das ist nur Stress. Ich lasse mich auf jeden Menschen ein, ganz egal, was ich vorher über den denke oder über den weiß. Ich lasse mich auf den ein, wenn die Sendung losgeht, auf Augenhöhe und versuche, den so zu nehmen, wie er ist und in dieser Person das Liebenswerte zu finden. Und das gelingt immer. Jeder Mensch hat irgendwas Liebenswertes. Also, dass ich aus einer Sendung rausgehe und denke, was für ein Arschloch, das passiert so gut wie nie.
Aber sagen, glaube ich, auch alle Promis irgendwie, zu Tietchen gehe ich gern. Oder sagen viele.
Weiß man immer wieder. Ich kriege schon manchmal mit, dass die Redaktion sagt, die wollte jetzt gern zu dir die Person oder die sagen zu mir, ich habe mir gewünscht, dass sie mich interviewen. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass ich das auch schon so lange mache. Und dass die Leute sich vielleicht bei mir dann gut aufgehoben fühlen, weil sie mich schon kennen, weil sie schon öfter bei mir waren. So,
ne? Also, du haust auch keinen in die Pfanne, ne?
Nein, das mache ich nicht. Das mache ich prinzipiell nicht. Also deswegen mache ich ja auch keine Polit-Talkshow oder irgendwelche Investigativsendungen. Das entspricht erstens nicht meinem Naturell, Leute in die Pfanne zu hauen und außerdem möchte ich die Menschen ja öffnen. Die sollen sich ja, die sollen Vertrauen zu mir haben, die sollen sich öffnen, die sollen was über sich erzählen. Und das macht kein Mensch, dem du gleich links und rechts einen runterhaust, wenn die Sendung losgeht. Da musst du, bei Politikern kann man das manchmal so machen, dass man erstmal ein bisschen Smalltalk macht, ne, und sie als Mensch ein bisschen kennenlernt und dann hinten rum mal mit ein paar Fragen kommt, die sie nicht so gerne haben. Aber auch da ist das Vertrauen wichtig, weil auch ein Politiker, von dem du mal was anderes hören möchtest als die üblichen Phrasen, muss sich öffnen.
Gibt's jemanden, Klassikerfrage, gibt's jemanden, den du noch mal haben willst, den du noch nicht hattest oder den du noch mal haben möchtest?
Also da gibt es unendlich viele. Was ich immer interessanter finde, sind Menschen, die eben nicht in Talkshows gehen, mal kennenzulernen. Leute, die die Strippen ziehen, die hinter den Kulissen sind. Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler, eben Menschen, die unser Land, in unserem Land ganz viel bewegen, die kaum jemand kennt. Die auch gar nicht wollen, dass jemand kennt. Mit solchen Leuten würde ich mich gerne mal unterhalten, weil da, glaube ich, kann Anregendes kommen. Ich stelle immer mehr fest, dass die spannendsten Gespräche auch am roten Sofa sind, so sogenannte Kompetenzgäste. Wir laden ja viele Leute an, die man nicht kennt. Also die Bücher geschrieben haben, die irgendwelche eine Expertise auf irgendwelchen Gebieten haben. Das kann ein Arzt sein, das kann Wissenschaftler sein, kann Schriftsteller sein. Also da gibt es eine unendliche Spannweite. Und mit denen zu reden, von denen was zu lernen, über Bereiche, in denen ich mich gar nicht auskenne, finde ich noch spannender, als mit netten Prominenten zu reden, die ich natürlich schon gut kenne und mit denen man viel Spaß haben kann. Aber so als Mehrwert für mich, ne, finde ich, dass diese Leute, die was ganz anderes machen als ich, noch ein bisschen interessanter.
Hast du den Schritt mal bereut, aus Wuppertal oder aus NRW wegzugehen?
Nein, sorry, also nichts gegen NRW. Ich finde auch, Wuppertal ist total unterschätzt, das sage ich immer. Also Wuppertal ist wirklich eine schöne Stadt, hat echt schöne Seiten, hat auch hässliche Seiten, wie jede Stadt. Aber es gibt unheimlich schön diese alten Fachwerkhäuser, diese kleinen Gässchen, ganz viele Treppen. Die Umgebung von Wuppertal ist sehr schön. Das ganze Bergische Land liebe ich sehr. Ich war jetzt letztens auch in Köln und Düsseldorf, hat auch was. Also ganz Nordrhein-Westfalen ist schön. Aber ich fühle mich einfach hier oben unheimlich wohl. Ich sehe das jetzt mittlerweile wirklich erstmal zu Hause an, weil man hier auch so einen hohen Freizeitwert hat. Du bist ja ruckzuck an der Ostsee, an der Nordsee, die Elbe, das Wasser ist nah. Also diese Weite mag ich auch. Dass du siehst ja heute schon, wer morgen zurückkommt. Ne? Solche. Also das, und die ganze, auch die norddeutsche Mentalität mag ich auch sehr gern, muss ich sagen. Also so eine kleine Dosis NRW und Wuppertal ab und zu mal, so eine kleine Energiespritze finde ich gut, aber hier weg möchte ich nicht mehr. Ich sage ja immer aus Spaß, ich habe die ganze Welt gesehen, um in Hamburg-Harburg zu landen. Hamburg-Harburg ist auch nicht anders als Elberfeld.
Bettina, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis bald in Wuppertal. Kommt die RP mal vorbei.
Ja, genau.